In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt am 30. Juli 2026 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die Themen: Holzrock 2026 in Schopfheim, Gedenkveranstaltung in Solidarität mit den Betroffenen des Anschlags auf den CSD Berlin. Auswahl verstärkt Vorurteil, ein Kommentar zur Öffentlichkeitsarbeit Freiburger Gerichte. Solawi in Baden und Japan.
Am Freitag, den 31. Juli und am Samstag, den 1. August, findet das Holzrock in Schopfheim im Sängelnwäldchen statt. Ein komplett ehrenamtliches linkspolitisches Festival, das im Konsensprinzip arbeitet mit Musik, Kultur und Kinderprogramm, Zelt- und Familienwiese inklusive. Anreise mit dem Zug ist gut möglich. Man kann zu Fuß dann vom Bahnhof Schopfheim da hochlaufen. Eva vom Musikmagazin hat Jules interviewt und freundlicherweise der Aktuellen das Material zur Verfügung gestellt. Vielen Dank schon mal an Eva. Zunächst erzählt Jules, wie Jules zum Holzrock kam.
Es ist ein bisschen lustig, weil ich bin aus Lörrach und kannte das Kaffee-Irrlicht nicht wirklich, was ja irgendwie da so ein bisschen mit verbandelt ist, zumindest politisch, würde ich jetzt mal sagen. Und bin dann nach Freiburg gezogen und in irgendeinem Sommer hatte ich sehr viel Zeit und wusste nicht so wirklich, was ich machen soll. Und dann meinte mein Vater so, ja, da gibt es dieses Festival, die suchen mal Leute, kannst ja mal hingehen, beim Aufbau helfen. Da dachte ich mir so, ja gut, okay, dann gehe ich halt da jetzt hin. Das ist irgendwie was anderes, mal was mit den Händen machen, man muss nicht so viel denken. Mal schauen, was da so geht. Und dann bin ich da einfach hingefahren, kannte niemanden. Dann habe ich die Bühne gebaut und seitdem baue ich seit 5 Jahren die Bühne. Also ich bin sehr gespannt, weil die Person, die normalerweise unseren Strom anschließt, dieses Jahr nicht kommt. Falls irgendjemand Strom kann, kommt zum Holzrock. Ich weiß noch nicht, wie unser Stromkasten funktioniert. Do it together, also einfach, dass wir versuchen, alles zusammen zu machen. Man muss es nicht können. Es wird schon klappen, ist, glaube ich, immer das Motto jedes Jahr.
Jules macht neben dem Aufbau seit 2 Jahren auch ein bisschen Booking, wie Jules sagt. Propaganda und hatte teilweise auch den Hut auf für das Awareness-Team. Wie sich das Awareness-Konzept bewährt, erzählt Jules hier.
Weil ich glaube, viel von Awareness ist ja einfach Prävention, dass es das überhaupt gibt, dass es publiziert wird, dass es irgendwelche Aushänge gibt, dass es ein Zelt gibt, dass es einen Rückzugsraum gibt und es wird ja alles. Wir haben diesen Jingle, der nach jeder und vor jeder Band einmal gejingelt wird. Da die Leute kriegen mit, da gibt es Strukturen, die auf mich aufpassen und Leute werden halt einfach auch dazu angehalten, sich selbst zu reflektieren und ihr Verhalten. Da würde ich sagen, ich glaube, der größte Erfolg von Awareness ist irgendwie unsichtbar, weil es halt diese Prävention ist.
Was tun bei Angriffen von Rechten? Dazu Jules im Gespräch mit Eva.
Wir haben uns letztes Jahr am Hüttenwochenende, was wir einmal im Jahr haben, zusammengesetzt und haben uns auch ein Schutzkonzept überlegt, was schon auch für Waldbrand, Gewitter und so weiter, aber eben auch dazu dient, falls es einen Angriff rechter Strukturen gibt, was machen wir überhaupt? Und sich alleine mit dieser Frage zu beschäftigen, ist irgendwie, also hier so in, vor allem in Südwestdeutschland, irgendwie noch ein bisschen absurd und so ein bisschen fremd, aber also wie du gesagt hast, so, es kommt halt immer näher.
Wollen wir ein bisschen über das Programm reden? Es gibt ja immer sehr viel Musik und aber auch noch so ein Rahmenprogramm. Oder ist das Rahmenprogramm das heimliche Hauptprogramm?
Also ich glaube, die Leute kommen schon mehrheitlich wegen der Bands. Vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen schade, weil es, glaube ich, schon auch so innerhalb der Orga mehr Kapazitäten in die Bands fließen, als jetzt ins ProKiKu, Politik-Kinder-Kultur-Programm, wie es bei uns heißt. Es gibt beim Holzrock jedes Jahr einen Schwerpunkt, einen thematischen Schwerpunkt, der gelegt wird. Und dieses Jahr ist es Antimilitarisierung. Und darauf bauen wir dann eben vor allem das Kulturprogramm auf. Politik- und Kulturprogramm. Okay. Ja, wir haben einen Einführungsvortrag, sage ich jetzt mal, zu Krieg und Kriegspropaganda. Dann haben wir einen Vortrag von einer Person, die geflüchtet ist, zu Krieg und Flucht. Dann gibt es einen Vortrag, der als Quiz aufgezogen wird von Claudia Heid, die die Infostelle Antimilitarisierung in Tübingen gegründet hat. Und genau, es gibt noch zwei verschiedene Theaterstücke, die sich mit dem Thema befassen. Politik in der Kulturprogramm ist meistens eher nachmittags und so 17, 18 Uhr beginnen die Bands.
Hast du ein persönliches Highlight musikalisch oder hast du was gebookt?
Sozusagen? Ich habe was gebookt und ich habe auch ein Highlight. Ist auch das Gleiche natürlich. Es ist dieses Jahr das erste Mal eine Drag-Show am Holzrock, was natürlich jetzt nicht zum Schwerpunkt passt. So, aber genau, ich finde irgendwie, manchmal fehlt dem Holzrock queere Einflüsse und jetzt habe ich eine Drag-Show gebucht und da freue ich mich.
Wann ist die denn?
Auf das House of Drags am Freitag. Okay. Und sonst haben wir aber Indie-Bands, wir haben eine Person, die rappt, wir haben natürlich wie immer halt Post-Punk und Punk. Somit das Coolste oder die bekannteste Band ist Park Punk. Ja, die macht so politischen Punk.
Und dein Favorit jetzt bis auf die Trackshow?
Pistole. Das ist eine Ein-Mann-Show von einem Mann, der seine eigenen Beats baut und dann einfach nur auf der Bühne ist mit seinem Schlagzeug. Ich weiß auch nicht, das geht so ab. Das ist so toll und ich mag schon auch sehr gerne elektronische Musik. Mhm. Das ist vielleicht noch so ein bisschen in Richtung
Techno, genau. Ihr seid ja auch das Holzrock.
Ja, aber der Name wird uns halt auch leider immer zum Verhängnis, weil Leute so denken, wir machen nur Rock und Punk. Und das ist es halt wirklich schon lange nicht mehr. Yeah. Ja, aber davor war es Woodrock und dann dachten alle, wir sind
Woodstock.
Ja, genau, wir sind alle nur Hippies und das ist es ja auch nicht.
Was sind denn für dich so schöne Momente jetzt gerade in der Vorbereitung oder dann beim Fest selber?
Ich habe tatsächlich am allerliebsten den Aufbau. Ja, ich glaube, ich kriege ganz oft vom Festival einfach gar nicht so viel mit. Es ist dann auch so schnell vorbei und da bin ich ja schon eine Woche da. Da bin ich dann schon so fertig. Das ist dann manchmal gar nicht mehr so toll für mich. Für mich ist so diese Gemeinschaft und es kommen irgendwie dann doch eben so diese Momente, in denen dann Leute auf einmal dastehen und dann ist es gemacht und dann hat jemand noch eine Idee und es wird irgendwas zusätzlich noch gebaut und jemand kommt und kann noch was. Und das ist, glaube ich, einfach jedes Jahr mit das Schönste. Und ich komme ja wirklich noch nicht lange. Es gibt Leute, die kommen seit über 20, 30 Jahren. Holzrock ist irgendwie auch so eine Institution. Es kommen meine Freunde aus Berlin oder so. Einfach Leute, die schon weit, weit weg wohnen, kommen trotzdem jedes Jahr und man ist dann irgendwie einfach wieder zusammen da. Und es ist so ein gemeinsames Highlight irgendwie des Jahres. Das ist schon immer richtig toll, dass es, ja, so eine Gruppe dann irgendwie auch immer wieder zusammenfindet. Und da sich aber auch die Leute dann untereinander besser kennenlernen und man dann so eine Gemeinschaft bildet. Das ist richtig schön.
Wie können denn Menschen, die Lust haben, bei euch mitzumachen, euch antreffen? Oder was müssen die tun?
Verschiedenste Möglichkeiten. Falls ihr uns auf Instagram oder Facebook schreiben solltet, landet ihr direkt bei mir, weil ich mache ja Propaganda, Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Sonst kann man auf unsere Webseite gehen und sich da nochmal durchlesen. Genau, da können Menschen sich gerne melden, falls sie Lust haben auf Bierzapfen oder Kassenwart oder Klos putzen oder Hotdogs rausgeben oder was bei den Maulwürfen ein bisschen schnibbeln. Egal, es gibt diverse Aufgaben, die zu füllen sind. Wer natürlich nicht nach Schopfheim fahren möchte, das verstehe ich auch, kann sich einfach über unsere E-Mail-Adresse melden, helfen-holzrock@riseup.net, aber die steht auch wirklich überall. Das sind so die Möglichkeiten, um, würde ich sagen, jetzt auch dieses Jahr noch an uns heranzutreten und wir suchen auf jeden Fall noch Leute.
Okay. Was muss ich denn so im Schnitt ausgeben, wenn ich das volle Programm mitmachen möchte?
Ja, wir haben Soli-Preise. Ein Tag sind 15 bis 25 und zwei Tage 25 bis 40. Aber wir wollen auch dieses Mal ja nochmal transparenter machen, was ein Soli-Preis ist, damit es vielleicht auch die Menschen außerhalb der Bubble mitbekommen. Und genau, also wer nichts zahlen kann, kann zum Holzrock kommen. Das ist wirklich nicht das Problem. Und wir wollen halt auch nochmal den Leuten sagen, so hey, wenn ihr mehr zahlen könnt, dann zahlt ihr einfach den Eintritt für andere mit, die es vielleicht nicht können. Und es ist ein offener Raum für alle. Also alle sollen gerne kommen, sind gern herzlich eingeladen. Und wir gucken, wie wir es hinkriegen.
Und sonst die Preispolitik, also Maulwürfe kochen und so Getränke, wird das extern dann verkauft oder macht auch alles ihr das? Und was habt ihr da so für Preise?
Also wir setzen ja auf vegane und regionale Produkte. Das heißt, wir kriegen unsere Sachen aus Lörrach. Wir sind ein konsumfreier Raum, das heißt, Leute dürfen natürlich auch ihre eigenen Sachen mitbringen. Man muss bei uns nicht kaufen, man kann mit seiner eigenen Sektflasche übers Gelände laufen. Aber mit dem Geld, das wir einnehmen durch Getränke und so weiter, versuchen wir auch diese billigen Eintrittspreise irgendwie auszugleichen, sodass halt eben es möglich ist, dass alle Menschen aufs Festival kommen können. Und wir haben am Holzrock-Hüttenwochenende diskutiert über die Bierpreise. Wenn ich jetzt nicht lüge, sind es 4,50 Euro mit Becherpfand. Also 3,50 Euro und 1 Euro Becherpfand macht 4,50.
Ein halber Liter Bier.
Ich glaube 0,4. Vielleicht sind es auch 0,5.
Ah, ihr habt Zapfhahn, ne?
Ja, okay. Wir haben Zapfhahn. Trotzdem bräuchten wir auf jeden Fall sehr viele Personen, die weiterhin mithelfen, weil es gab ja vor einigen Jahren schon mal den Streik, wo Leute am Holzrock gestreikt haben.
22 war das, ne?
Ja, weil sie gesagt haben, dass halt einfach viel zu viel Arbeit ist für, ich glaube, da waren es 4 oder 5 Menschen. Ja, und an dem Punkt sind wir eigentlich quasi wieder.
Hast du eine Erklärung, woran das liegt, dass das Engagement, es ist ja nicht nur beim Holzrock so, es ist ja überall, dass so gefühlt die Leute einfach nicht mehr können oder wollen.
Naja, also manchmal denke ich mir so, vielleicht ist es ja der demografische Wandel und es gibt einfach viel weniger junge Leute.
Die Gen Z sind doch so voll aktiv.
Ja, irgendwie, ich weiß es auch nicht so genau. Und also safe liegt es auch in Schopheim zumindest an so politischem, ja, so, es ist halt Hinterland, es ist halt linke Politik im Hinterland. Ich finde, das unterscheidet es auch nochmal zum AMS jetzt so in Freiburg, weil halt einfach Freiburg zum AMS fährt und in Schopfheim ist es schon auch mit einem Festival einfach für die Region dort.
Am vergangenen Sonntag, 26. Juli, hatten sich sehr kurzfristig und spontan ca. 100 Leute auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg versammelt, um gemeinsam den Betroffenen des Anschlags auf den Berliner CSD in der Nacht zuvor zu gedenken. Das Theater Freiburg stellte in Solidarität mit der Veranstaltung Bühne und Anlage zur Verfügung. Es wurde gemeinsam getrauert und nach Worten gerungen.
Die Gewalt, die sich hier Bahn gebrochen hat, ist einmalig und zerstörerisch. Der Angriff hat direkt ins Herz unserer Communities getroffen und das war beabsichtigt. Bisher wissen wir nichts über das Tatmotiv, doch wir wissen, dass der mutmaßliche Täter der islamistischen Szene zuzuordnen ist. Wir dürfen das nicht verschweigen. Es gibt islamistische Gewalt, die queeres Leben auslöschen will, und wir müssen sie so benennen und auch analysieren. Aber wir wissen auch alle, was jetzt kommen wird. Rufe nach mehr Überwachung im öffentlichen Raum, nach mehr Befugnissen für Polizei und Sicherheitsbehörden, nach schnelleren Abschiebungen. Und wir wissen, in welches Motiv diese Rufe passen. Zu oft werden Rassismus und Queerfeindlichkeit gegeneinander ausgespielt. Queerness wird dabei als weiß imaginiert, die Gefahr als muslimisch, arabisch, migrantisch. Das dürfen wir nicht zulassen. Nicht nur, weil dieses Bild unsere migrantischen und nicht weißen queeren Geschwister aus der Erzählung streicht. Dabei sind gerade sie es, die in ihren Familien, ihren Communities, ihren Herkunftsländern oft schon lange mit religiös-fundamentalistischer und patriarchaler Gewalt konfrontiert waren. Ihre Verletzlichkeit gegenüber genau dieser Gewalt ist real und darf genau jetzt nicht vergessen werden. Wir und die sind Bilder, die nun folgen werden, die an der eigentlichen Analyse vorbeigehen. Islamistischer Extremismus und völkisch-nationalistischer Rechtsextremismus sind zwei verschiedene Ideologien, die dieselbe Funktion teilen. Beide sind autoritäre, patriarchale Gewaltordnungen, die queeres Leben zum Feindbild erklären. Beide brauchen ein reines Wir, von dem Queerness, Weiblichkeit und jegliche Form von Abweichung ausgeschlossen werden. Antiqueere Gewalt tötet uns, egal ob sie religiös oder völkisch gerechtfertigt wird. Und die Träger dieser Gewalt sind so gut wie immer Cis-Männer. Antiqueere Gewalt geht aber nicht nur von Einzeltätern aus. Sie geht auch von staatlichen Sicherheitsbehörden aus, von Abschiebepraxis, von einem Asylsystem, das queere Geflüchtete oft genug zurückschickt in Länder, in denen ihre Queerness lebensgefährlich ist. Wenn wir jetzt zulassen, dass ein Täter zum Vorwand wird, die Sicherheit unserer nicht weißen und migrantischen Geschwister zu bedrohen und ihnen den Schutz zu entziehen, dann verlieren wir doppelt. Deshalb, lasst uns dem Hass, der auf uns niederregnet, nicht mit Forderungen nach Abschiebung, Überwachung und härteren Strafen begegnen. Das stellt keine Gerechtigkeit her, das macht unsere Toten nicht wieder lebendig und das bezahlen am Ende diejenigen unter uns, die ohnehin am wenigsten Schutz genießen. Wir lassen uns unsere Liebe nicht nehmen, die Liebe für alle Menschen und die Forderung für ein lebenswürdiges Leben aller. Ein Cis-Mann ist in eine friedlich feiernde Menschenmenge gefahren. Das ist kein Einzelfall und auch kein Zufall. Die überwältigende Mehrheit tödlicher, gezielter Gewalt, ob islamistisch, rechtsextrem oder einfach alltäglich, wird von Cis-Männern verübt. Über diese Wiederholung müssen wir sprechen, wenn wir wirklich an die Wurzel wollen. Wir brauchen komplexe Antworten. Wie holen wir diese Menschen zurück, die sich so weit im Hass verrannt haben? Wir brauchen langfristige Lösungen. Prävention, Aufklärung, Bildung, Alternativen zu den gängigen Bildern toxischer Männlichkeit und mehr Schutz für queere Spaces. Dafür brauchen wir weder Staat noch Polizei, die für viele von uns eine Bedrohung darstellen. Das können wir selbst am besten, denn wir kennen den Hass gegen uns schon lange. Er ist alt und wir haben nicht erst seit gestern Angst.
Das war Gemeinsam stark in Trauer und Wut. Reaktion in Freiburg auf den Anschlag auf den Berliner CSD. Ein Kommentar zur Öffentlichkeitsarbeit Freiburger Gerichte von unserem Kollegen Thomas.
Bis Ende letzten Jahres gab es für die Presse eine wöchentliche Vorschau der Strafverfahren seitens der Staatsanwaltschaft Freiburg, von der die Behörde annahm, sie könnten Öffentlichkeit und Presse interessieren. Dann wurde dieser Service kommentarlos eingestellt. Seitdem verschicken Amtsgericht und Landgericht Freiburg ihre eigenen Vorschauen. Darin werden meist 3 oder 4 Strafprozesse der Folgewoche vorgestellt. Der Sachverhalt in aller Kürze zusammengefasst, sowie Alter, Geschlecht und Nationalität genannt. Radio Dreieckland hat sich die Mitteilungen des Amtsgerichts Freiburg der vergangenen Wochen genauer angesehen. Zählt man die einzelnen angekündigten Verhandlungstermine, hat in fast der Hälfte der angekündigten Fälle die angeklagte Person keinen deutschen Pass. Zum Vergleich. In Freiburg selbst liegt der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit laut Stadtverwaltung bei lediglich 19%. Diese Gewichtung in der medialen Darstellung der Pressestelle des Amtsgerichts fiel nicht nur Radio Dreieckland auf, sondern auch Prozessbeobachterinnen. In manchen Pressemitteilungen kamen gar keine deutschen Staatsangehörigen vor, als hätten in diesen Wochen ausschließlich Menschen ohne deutschen Pass vor Gericht gestanden. Ich habe deshalb beim Pressesprecher des Amtsgerichts, Richter Graf, nachgefragt, wer denn die Fälle auswähle, die es dann in die Pressevorschau schaffen. Seine Antwort: Er selbst wähle die Verfahren aus, unter anderem nach deren Außenwirkungen und danach, ob schon vorher in den Medien darüber berichtet wurde. Alter und Staatsangehörigkeit würden genannt, weil die Presse ohnehin danach frage. Das erklärt vielleicht, wie die Auswahl zustande kommt. Es erklärt jedoch nicht, warum sie so ausfällt, wie sie ausfällt. Denn weder Außenwirkung noch vorherige Berichterstattung sind neutrale Kriterien. Beide hängen davon ab, worüber Medien bereits berichtet haben und welche Fälle eine Pressestelle überhaupt als berichtenswert einstuft. Und was als berichtenswert gilt, ist wiederum eine Frage der subjektiven Auswahl der Pressestelle. Interessanterweise fand sich der Prozess gegen einen Deutschen, der eine Kaffeebesitzerin und deren Angehörigen seit 8 Jahren verfolgt, beleidigt, bedroht, nicht in einer der Pressevorschauen des Amtsgerichts, obwohl die Badische Zeitung vorab berichtet hatte. Eine Schlägerei in der Obdachlosenunterkunft Oase hingegen fand das Amtsgericht mitteilenswert. Dort war der Angeklagte aber auch kein deutscher Staatsangehöriger. Als sich Richter und Pressesprecher Graf direkt auf eine mögliche systematische Verzerrung zulasten nicht-deutscher Angeklagter ansprach, erschien er mir etwas ungehalten. Seine Antwort: Es handele sich bei den Pressevorschauen um einen freiwilligen Service des Gerichts, der, Zitat, von der Presse bislang dankend in Anspruch genommen wurde. Zitat Ende. Das mag stimmen. Aber auch wenn es ein freiwilliger Service ist, darf die Presse kritisch nachfragen. Gerichte sprechen Recht. Und sie prägen zugleich mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit die gesellschaftliche Wahrnehmung. Wenn eine Pressestelle immer wieder eine Auswahl trifft, in der nicht deutsche Angeklagte überrepräsentiert erscheinen, kann dies, auch wenn es ohne eine konkrete Absicht des Gerichts erfolgen mag, bestehende Vorurteile verstärken. Gerade deshalb sollte sich auch eine gerichtliche Pressestelle regelmäßig fragen, ob ihre Auswahl den Anspruch auf Ausgewogenheit tatsächlich erfüllt. Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Institutionen muss nicht nur transparent sein. Sie hat sich auch selbstkritisch zu hinterfragen, welche Bilder sie in den Köpfen der LeserInnen erzeugt. Gerade in einer Zeit, in der Rechte und Rechtsextreme versuchen, Kriminalität pauschal mit Herkunft zu verknüpfen, trägt auch die Pressestelle eines Gerichts Verantwortung dafür, bestehende Vorurteile nicht noch zu verstärken.
Das war ein Kommentar zur Öffentlichkeitsarbeit Freiburger Gerichte von unserem Kollegen Thomas. Solawi in Baden und Japan. Der ganze Beitrag ist bei Radio Dreigland unter 2,3 MHz im Morgenradio am 22. Juli nachhörbar unter Programm.
Hallo, wir haben Besuch. Ich habe es vorher schon angekündigt. Tonia ist da, grüß dich, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Super, dass du hierher gekommen bist und auch so früh. Und Tonia, wir sprechen heute über Solawi und wir sprechen über deine Reise nach Japan. Aber zuerst stelle ich dich kurz vor, wenn es recht ist.
Sehr gerne.
Du arbeitest seit 9 Jahren als Gärtnerin in der Gartenkoop.
In unterschiedlichen solidarischen Landwirtschaften Landwirtschaft, ja.
Und bist in dem solidarischen Landwirtschaftsnetzwerk schon lange aktiv.
Ja.
Genau. Und aus dem raus bist du jetzt 7 Wochen in Japan gewesen mit einer Freundin.
Ja.
Und davon würden wir jetzt gerne hören. Was hat dich dahin geführt? Warum seid ihr dahin gefahren?
Mal so, mit 30 habe ich erst angefangen, in der solidarischen Landwirtschaft zu arbeiten, weil mir das einfach als sehr sinnvolles Konzept erschienen ist, wo viele Leute nochmal mitbekommen, wie werden Lebensmittel überhaupt erzeugt. Davor war ich Bildungsreferentin und habe sehr viel auf der Theorieebene vermittelt und habe gemerkt, wow, wir sind eine Gesellschaft, wir wissen ganz viel, aber wir tun wenig.
Ja, und kannst du es nochmal in 2 Sätzen sagen, was solidarische Landwirtschaft umfasst?
Also solidarische Landwirtschaft, zum Beispiel auch gerade bei der Gartenkorb, da ist es so sehr explizit gewesen. Also ich arbeite da nicht mehr. Eine kurze Definition, das ist jetzt schwierig. Also eine Verbraucherinnengemeinschaft, eine Community tut sich zusammen mit Produzentinnen, einem Bauern oder einer Bäuerin, die schon existiert, oder gründet eben eine Gemeinschaft, wie bei der Gartenkorb, aus Gärtnerinnen und Prosumenten. Die Menschen, die das Gemüse beziehen, die helfen auch ganz viel mit auf dem Hof und bekommen jede Woche einen Anteil des produzierten Gemüses in dem Fall. Also eigentlich aller Produkte. Und der Clou bei der Sache ist, die Bäuerinnen haben eine sichere Abnahme und die Verbraucherinnen und die Bäuerinnen teilen sich eben die Ernte und aber auch das Risiko. Und das macht das für mich eben besonders solidarisch im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das ist ein sehr solidarisches und auch ein sehr beliebtes Konzept inzwischen. Das hat sich ja auch weltweit schon verbreitet in der oder einer ähnlichen Form. Und auch schon eben kommen wir wieder zu Japan seit den 60er Jahren.
Yes.
Auch in Japan ist das relativ parallel entstanden.
Genau, also als ich dann angefangen habe mit 30 mit der solidarischen Landwirtschaft, damals habe ich noch im Lebensgarten im Dreisamtal, da ist eine weitere solidarische Landwirtschaft in Freiburg, da habe ich angefangen mit einem Bundesfreiwilligendienst und war da noch parallel Bildungsreferentin und habe angefangen, den gärtnerischen Job kennenzulernen. Und da habe ich mich sehr viel auch für die Theorie, also woher kommt solidarische Landwirtschaft, was gibt es für Netzwerke und so weiter. Damit habe ich mich sehr viel beschäftigt und bin sehr schnell auf Japan gekommen. Und ja, die Legende sagt, dass auf jeden Fall die Hauptidee eigentlich aus Japan kam mit den solidarischen Landwirtschaften, die da Teikei heißen.
Und Wikipedia sagt, seit 2015 bezieht ein Viertel der Bevölkerung in Japan Lebensmittel darüber oder hat TK.
Ja, und das musste ich mir anschauen. Das wollte ich mir schon immer anschauen, weil hier in Deutschland und eigentlich auch in allen anderen Ländern, mit denen ich mich schon auseinandergesetzt habe, wo es ähnliche Systeme wie die solidarische Landwirtschaft gibt, ist es immer noch ein marginalisiertes Phänomen. Also auch hier in Freiburg, die super Ökostadt, die da bezieht ganz sicher nicht ein Viertel der Peoples irgendwie aus einer solidarischen Bezugsquelle die Lebensmittel. Und deswegen war sozusagen Japan aus dieser Sicht für mich ein Place to be unbedingt, wenn ich es mal schaffe.
Jetzt hast du es geschafft?
Jetzt habe ich es geschafft. Nach 10 Jahren. Genau, das Witzige war die beste Reisezeit in Japan. Es gibt, Japan ist ein extrem langgezogenes Land und dadurch gibt es viele unterschiedliche Klimazonen, aber Es ist klar, dass so über den Sommer eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit dort ist und auch die Zeit der starken Regenfälle. Deswegen ist es früher optimal. Aber ja, rat mal, was eine Gärtnerin im April, Mai so zu tun hat.
Okay, ja.
Eine Menge. Also da ist absolute Urlaubssperre. Und als ich dann in der Gartenkoop angefangen habe, damals noch etwas als naive Akademikerin und gefragt habe, ja, könnte ich denn dann vielleicht noch im April, Mai reisen? Ja, da meinte dann ein Mensch, der schon lange im Team war, ja, dann kannst du auch einfach gleich nächstes Jahr wiederkommen. Ja, und deswegen war jetzt so eine kleine Pause von der aktiven Gärtnerei, also in meiner Biografie. Das war ein weiterer Grund.
Du warst jetzt im Mai da.
Ja, wir waren jetzt im Mai, Juni da.
Und erzähl doch mal, wo seid ihr gelandet? Wo warst du dann oder wo wart ihr dann? Was habt ihr angeguckt? Was habt ihr gemacht?
Also ich war mit einer Freundin, die in einem Tofu-Kollektiv in der Schweiz arbeitet, zusammen unterwegs. Und ein weiterer sehr toller, es ist kein Zufall gewesen, aber es hat sich gerade sehr gut ergeben, dass ein gemeinsamer Freund, der auch lange in der Tofurei gelebt hat, der ist nach Japan ausgewandert vor 2 Jahren. Deswegen konnten wir dort einen Menschen besuchen und sind, ja, da fängt es jetzt an. Es sind sehr viele sehr lange Namen von den Städten. Und ja, wir sind auf jeden Fall auf der Höhe etwa von Tokio mit dem Flugzeug angekommen. Ja.
Und was habt ihr denn gesehen an Solavis oder wie war der Kontakt?
Ich habe im Vorfeld von meiner Reise sehr viel recherchiert und versucht, heutige Orte zu finden. Und tatsächlich ist der Kapitalismus über Japan da herübergerollt, so wie in ganz vielen anderen Ländern. Und ich habe schon einen ersten Eindruck gehabt, dass die Takeaways doch nicht ganz so populär sind, wie es auf dem Wikipedia-Artikel steht. Ich habe hier Kontakt aufgenommen mit Menschen, die in Japan aufgewachsen sind, denen ich auf jeden Fall erstmal nochmal vermittelt habe, dass es diese Takeaway-Bewegung gab. Und letzten Endes haben wir uns einfach bei WOOF Japan angemeldet. Die haben eine eigene Woofing-Seite. Woof bedeutet Working on Organic Farms. Und da stellen sich ganz, ganz viele Landwirtschaften eben genau ökologische Organic vor. Und Mensch kann sich bei denen melden. Und das haben wir dann dort im Verlauf unserer Reise gemacht. Und hatten dann 2x6 Tage Aufenthalt auf Farmen, die auch angegeben hatten in ihrem Profil, dass sie solidarische Landwirtschaft oder nach dem Take-Hay-Prinzip arbeiten.
Und wie war das dann und wie war der Kontakt?
Sehr unterschiedlich. Der erste Kontakt in einem Ort namens Awa war mit einem Paar. Es gab einige Parallelen zu meiner eigenen Biografie. Die beiden Leute haben lange in Tokio gelebt mit ihren Kids und haben sich eingeengt gefühlt und gestresst. Tokio ist die größte Metropolregion der Welt. Also so von der Ballung her leben da die allermeisten Menschen. Und ja, sie kamen irgendwie auf den ganzen Hassel nicht mehr klar und wollten aufs Land. Und haben dann dort ein altes Bauernhaus gefunden und schon ein bisschen Land. Denn wie bei uns hören die Leute auf mit der Landwirtschaft, sowohl mit der Subsistenz, also der Eigenversorgung, als auch so im größeren Stil, denn es wird sehr schlecht bezahlt, auch in Japan. Dann haben die angefangen mit Subsistenz, also erstmal sich, also die Familie versorgen. Dann kamen die ersten Freundschaften im ländlichen Raum, dann haben sie angefangen zu tauschen und nach wurden ihnen mehr und mehr Flächen wärmstens untergejubelt, würde ich sagen. Also so, es gab einfach immer mehr Flächen, die sie dazu nehmen konnten. Und daraus hat sich eigentlich dann erst so ein Verteilnetzwerk.
Solavi in Baden und Japan. Der ganze Beitrag ist bei Radio Dreigland 102,3 MHz im Morgenradio am 22. Juli nachhörbar unter Programm. Ihr hörtet Fokus Südwest zusammengestellt am 30. Juli 2026 bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
We are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.